Robert Levine, die große Verführung. Psychologie der Manipulation. Du weißt, was du willst und lässt dir so leicht nichts vormachen. Doch glaubst du wirklich, du bist noch nie einer Werbung oder einer Verkaufsstrategie auf den Leim gegangen, hast noch nie etwas gekauft, was du eigentlich gar nicht brauchtest oder was lange nicht so gut war, wie du es dir versprochen hast? In den folgenden Links erfährst du, mit welchen Methoden Heerscharen von Fachleuten daran tüfteln, unsere Entscheidungen zu beeinflussen. Das fängt bei der Werbung an, betrifft Verkaufsstrategien und politische Kampagnen und geht bis zu radikaleren Fällen der Manipulation, wie sie bei sektenartigen Vereinigungen anzutreffen sind. All diese Gruppen machen sich dabei ganz spezielles Wissen um das Funktionieren unserer Psyche zunutze. Indem wir uns damit beschäftigen, wie unser Bewusstsein funktioniert und wie wir unsere Meinung bilden, können wir uns gegen solche ungewollte Einflussnahme schützen. Blink Nummer 1. Beeinflussen lassen sich nur die anderen. Dumm nur, dass die anderen das auch denken. Ich doch nicht. Diese Haltung ist typisch. Wir tendieren dazu, uns zu überschätzen. Die Dummen, die Erfolglosen, die Pechvögel, das sind die anderen. Dieses Gefühl gilt ziemlich allgemein für die verschiedensten Lebensbereiche. So zeigt eine Reihe von Studien, dass in westlichen Gesellschaften die Tendenz verbreitet ist, das eigene Krankheitsrisiko, die Lebenserwartung, die Jobaussichten und viele andere Dinge hoffnungsvoller einzuschätzen, als es aus statistischer Perspektive gerechtfertigt wäre. Nur ein Beispiel. Eine Umfrage unter US-amerikanischen College-Studenten ergab, dass sich die meisten für weniger naiv und manipulierbar als der Durchschnitt der Studierenden halten. Doch wer ist dann der Durchschnitt? Diese Tendenz zur Selbstüberschätzung hat mehrere Gründe. Eine Erklärung ist der sogenannte Attributionsfehler, also die Tendenz, eigene Fehler eher den Umständen, die Fehler der anderen jedoch deren mangelnden Fähigkeiten zuzuschreiben. Dieser Trugschluss hat die fatale Folge, dass die Ursachen der eigenen Fehler nicht erkannt und somit auch nicht korrigiert werden. Eine Studie, die in den 90er Jahren an der Cornell University durchgeführt wurde, belegte dieses Verhalten. Von allen Teilnehmern zeigten genau diejenigen die größten Schwächen beim logischen Denken, die ihr Ergebnis zuvor am meisten überschätzt hatten. Kein Wunder, denn um sich selbst realistisch einschätzen zu können, braucht man unter anderem genau diese Kompetenz des logischen Denkens. Hier lassen sich Parallelen zur Beeinflussung ziehen. Wer die Haltung hat, mir kann das nicht passieren, offenbart damit vor allem eine fehlende Sensibilität für das Thema. Auch im Bereich der Manipulation führt also eine Überschätzung der eigenen Immunität zu einer besonderen Anfälligkeit. Vielleicht bist du wirklich kritischer als viele andere. Aber für besonders kritische Menschen hat die Werbung eben auch besondere Mittel. Dazu mehr im nächsten Blink. Blink Nummer 2. Werbung wirkt, und zwar besser, als die meisten glauben. Jede Menge Geld wird für Werbung ausgegeben. Vielleicht durchschaubare Anzeigen und platte Clips, auf die im Endeffekt sowieso kaum jemand reinfällt. Was für eine Verschwendung. Warum nur kommen die Auftraggeber all dieser Werbung nicht auf die Idee, sich das schöne Geld zu sparen? Ganz einfach, weil Werbung eben doch mehr Menschen erreicht, als mancher wahrhaben will. Die umsatzsteigernde Wirkung von Werbung ist vielfach belegt worden, etwa mit der Split-Cable-Methode. Testpersonen, denen zuvor verschiedene Werbeblöcke gezeigt werden, lassen sich beim Einkauf registrieren. So lässt sich detailliert schlussfolgern, welche Werbung wie effektiv war. In der Summe zeigt sich, dass die Hälfte der Werbekampagnen unsere Kaufentscheidungen nachvollziehbar beeinflusst, und zwar sowohl kurz- als auch langfristig. Besonders nachhaltig ist der Effekt der Werbung bei Kindern. In einer Studie, die aus den 1980er Jahren stammt, sah die Hälfte der Kinder Werbespots für ein Spielzeug. Dann sollten sich alle Kinder entscheiden, ob sie lieber mit einem anderen netten Kind ohne das beworbene Spielzeug spielen wollten oder mit einem nicht so netten, das dafür das Spielzeug besaß. Von den Kindern, die die Werbespots nicht kannten, wollten 2/3 mit dem netten Kind spielen. Von denjenigen, die die Spots gesehen hatten, nur 1/3. Für diejenigen, die sich für besonders kritisch und aufgeklärt halten, gibt es sogar Werbeformen, die genau mit dieser Haltung der Adressaten spielen. So gibt es Spots, die sich über herkömmliche Methoden lustig machen. Der Adressat fühlt sich amüsiert und geschmeichelt und schon zappelt er im Netz. Beispielhaft hat das die Bekleidungsfirma French Connection mit dem Slogan Fuck Advertising umgesetzt. Nein, das ist kein Druckfehler. Die Marke schreibt sich abgekürzt FCUK French Connection United Kingdom. Blink Nummer 3. Drei Eigenschaften bestimmen die Überzeugungskraft von Menschen: Sympathie, Ehrlichkeit und Autorität. Wessen Meinungen sind für dich relevant? Für die meisten Menschen sind es die von Freunden und Bekannten und die von Fachleuten. In die Ehrlichkeit von Autoverkäufern und Vertretern hast du auch wahrscheinlich wenig Vertrauen. Das wissen auch die Werbestrategen. Eines ihrer erprobten Mittel ist es daher, sich positive Charaktereigenschaften von anderen zunutze zu machen. Das funktioniert vielfach mit prominenten Werbung, aber auch über das Vertrauen, das wir unseren Freunden und Bekannten entgegenbringen. Das Paradebeispiel für die Kaufempfehlung über gezielte Mundpropaganda sind die legendären Tupper-Partys, bei denen gute Bekannte nach Hause eingeladen werden und beim Kochen wie nebenbei Plastikschüsseln an Mann und Frau gebracht werden. Nach ähnlichem Muster organisieren zahlreiche andere Marken Verkaufstreffen im mehr oder weniger privaten Kreis. Die Eingeladenen sehen zum Beispiel, dass die Gastgeberin die Geräte, die sie verkauft, auch selbst gerne benutzt. Kombiniert mit der gegenseitigen Sympathie und der vorausgesetzten Ehrlichkeit als Freundin oder Bekannte sind das die besten Verkaufsargumente. Ebenso wirkungsvoll ist Autorität. So empfahl im Jahr 1987 der Sanitätsinspekteur der Vereinigten Staaten, der höchste Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens, Kondome zu benutzen. Damit erreichte er, worauf die Kondomhersteller lange vergeblich hingewirkt hatten, eine regelrechte Explosion der Verkaufszahlen. Allerdings ist es oft genug eine nur scheinbare Autorität oder eine nur behauptete Sachkunde, die Menschen bei wichtigen Entscheidungen beeinflusst. In einem Experiment aus den 1960er Jahren wurden Krankenschwestern von einem vorgeblichen Arzt darum gebeten, Patienten ein unverhältnismäßig starkes Medikament zu verabreichen. 95% der Testpersonen ließen sich zu dieser fragwürdigen Handlung bewegen, ohne nur im geringsten an der Autorität des Arztes zu zweifeln. Wir haben also allen Grund, guten Bekannten nicht alles sofort abzukaufen. Für Menschen mit wohlklingenden Titeln, die tolle Fremdwörter parat haben und mit Statistiken glänzen, geht das Gleiche. Blink Nummer 4. Mit Geschenken und unerwartetem Entgegenkommen lassen sich Menschen unbewusst verpflichten. Schon Cicero sagte, keine Pflicht ist so unerlässlich wie die, eine Gefälligkeit zu erwidern. Diese alte Gepflogenheit kommt nicht von ungefähr. Sie ist keine Methode oder Marotte, sondern eine Grundregel unseres Zusammenlebens. Ohne Vertrauen darauf, dass eine Leistung, die ich erbringe, auch eine Gegenleistung einbringt, würde keine Verabredung, kein Abkommen und kein Handel funktionieren. Wie universell diese Regel ist, lässt sich gut an den ersten Kontakten zwischen verschiedenen Kulturen beobachten. Schon Kolumbus tauschte mit den amerikanischen Ureinwohnern Geschenke aus. Beiden Seiten ging es dabei darum, Vertrauen zu schaffen und gegenseitige Verpflichtungen zu etablieren. Dieses Verhalten nutzen Verkäufer. Sie tun uns einen Gefallen, um es uns schwerer zu machen, ihr Angebot zu ignorieren. Wie anfällig wir für dieses Vorgehen sind, zeigte ein verdecktes Experiment. Ein Assistent des Versuchsleiters gab sich als vermeintliche Testperson unter den echten Probanden aus. In einer Versuchspause bot die vermeintliche Testperson anderen Probanden an, ihnen eine Flasche Cola vom Kiosk mitzubringen. Später bat sie die Testpersonen, ihr ein paar Lose abzukaufen. Diejenigen, denen die vermeintliche Testperson einen Gefallen getan hatte, kauften doppelt so häufig Lose wie die anderen. Der Effekt der spendierten Cola war außerdem so stark, dass es keine Bedeutung hatte, wie der Assistent dabei auftrat, ob er etwa jemanden Dritten grob und abweisend behandelte. Klar, dass Vertreter verschiedenster Branchen diese Masche probieren. Er ist etwas aus der Mode gekommen, aber immer noch sprichwörtlich der Staubsaugervertreter, der anbietet, kostenlos die Wohnung zu reinigen und anschließend erklärt, dass er damit seinen ganzen Lebensunterhalt bestreitet. Mit der Strategie der ungewollten Geschenke arbeiten auch einige Sekten, wobei es sich nicht unbedingt um materielle Geschenke handeln muss. In der von Sun Myung-moon gegründeten amerikanischen Vereinigungskirche war es zum Beispiel grundlegend, neuen Mitgliedern ein enormes Maß an Zuwendung und Aufmerksamkeit zu schenken, dass es ihnen schwerer machte, das Angebot abzulehnen. Blink Nummer 5. Wer schon einen Schritt gegangen ist, geht auch den nächsten. Aber auch die entgegengesetzte Strategie zur unbewussten Verpflichtung funktioniert. Der Reflex, den Verkäufer dabei ausnutzen, ist dieser. Jetzt habe ich schon so viele Zugeständnisse gemacht, das soll doch nicht umsonst gewesen sein. Und so mache ich noch ein weiteres Zugeständnis. Das perfekte Beispiel dafür ist der Kauf eines Autos. Einschlägige Handlungsanweisungen für Autoverkäufer umfassen zwischen 7 und 12 Verkaufsschritte, die alle strikt eingehalten werden müssen. Es beginnt damit, die Wünsche und Vorbehalte des Kunden zu diskutieren, dann werden viele verschiedene Modelle gezeigt und alles Mögliche angesprochen und angeboten. Über all diese Schritte hinweg wird es immer schwieriger für den Kunden zu sagen, ah, jetzt habe ich mich zwar schon so viele Stunden hier aufgehalten, aber ich entscheide mich doch nichts zu kaufen. Oder um einen Autoverkäufer zu zitieren, der zu diesem Thema befragt wurde, die Hauptsache bei einem Verkauf ist, ihn derart in die Länge zu ziehen, dass der Kunde diese Prozedur nicht noch einmal durchmachen will. Wie Menschen Schritt für Schritt dazu gebracht werden können, Dinge auszuführen, die sie eigentlich gar nicht tun wollen, wurde schon bei den Experimenten deutlich, die der US-amerikanische Psychologe Stanley Milgram in den 1960er Jahren durchführte. Er untersuchte die Bereitschaft der Probanden, in blindem Gehorsam Autoritäten zu folgen. Dabei brachte er die Teilnehmer dazu, andere Menschen mit vermeintlich lebensgefährlichen Elektroschocks zu bestrafen. Diese Grenzüberschreitung war nur möglich, indem die Probanden animiert wurden, Stück für Stück ihre moralischen Grundsätze über Bord zu werfen. Kein Verkäufer operiert mit Elektroschocks, aber die Methode ähnelt der Milgrams. Noch ein bisschen und noch ein bisschen und irgendwann kann die Testperson oder der Kunde nicht mehr zurück. Wohin dies führen kann, zeigt der nächste Blink. Blink Nummer 6. Am besten lassen sich Menschen manipulieren, die glauben, frei zu entscheiden. Am 18. November 1978 vergifteten hunderte Anhänger des US-amerikanischen Sektenpredigers Jim Jones sich selbst und ihre Kinder. Was war geschehen? Der Prediger hatte sie dazu aufgefordert mit der Begründung, die Vereinigung stehe kurz vor dem Untergang. Wie ist es möglich, dass sich Menschen auf solch extreme Weise beeinflussen lassen? Die Manipulation an Sekten funktioniert Stück für Stück. Bei der Sekte People's Temple von Jones mussten die Mitglieder zum Beispiel nach und nach ihren Besitz der Vereinigung übereignen. Solche extremen Anforderungen machten es Sektenmitgliedern immer schwerer, Beziehungen zu Nichtmitgliedern aufrechtzuerhalten, was eine Umkehr zunehmend ausschloss. Gleichzeitig war das Verhalten der Sektenmitglieder der ständigen Kontrolle durch andere Mitglieder unterworfen. Jones zwang die Mitglieder regelmäßig dazu, gegeneinander auszusagen und Abweichler zu demütigen. So konnte es schließlich zu dem schrecklichen Ereignis kommen. Besonders effektiv ist die Manipulation, wenn der Manipulierte glaubt, aus freien Stücken entschieden zu haben. So funktioniert es in vielen Sekten, aber auch in harmloseren Beispielen. Sehr anschaulich wurde das bereits in den 1950er Jahren in einem psychologischen Experiment gezeigt. Mehrere Versuchspersonen bekamen die ziemlich anspruchslose Aufgabe gestellt, eine Stunde lang Stifte hin und her zu drehen. Gleichzeitig bekamen einige Teilnehmer Geld dafür, andere Probanden davon zu überzeugen, dass die Aufgabe interessant sei. Und nun das Spannende. Einige Teilnehmer bekamen dafür viel Geld im heutigen Wert von etwa $100, andere weniger, ungefähr im Wert von nur $5 für den kleinen Verrat. Es stellte sich heraus, dass die Teilnehmer, die $5 fürs Lügen bekamen, die Aufgabe selbst doppelt so interessant fanden wie diejenigen, die $100 bekamen. Die Probanden, die wenig Geld bekamen, hatten es offenbar nötig, die Lüge nachträglich vor sich selbst zu rechtfertigen, die anderen nicht. Von einer freien Entscheidung waren sie dabei meilenweit entfernt. Blink Nummer 7. Wie wir ein Produkt wahrnehmen, hängt nicht nur von dessen Qualität ab. Jeder kennt das Phänomen von der Farbwahrnehmung. Wie eine Farbfläche wirkt, hängt stark davon ab, welche anderen Farben sie umgeben. Dieses Prinzip zum Einfluss des Kontexts lässt sich gut auf andere Bereiche übertragen. So ist der Hintergrund von Plakaten und Werbeclips niemals Zufall, denn die Wahrnehmung eines Produkts lässt sich damit bestens steuern. In klassischen Bierwerbungen zum Beispiel sieht man in der Regel gut gelaunte Freunde im Hintergrund. So wird die Assoziation geweckt, dass Bier beschere einem Freude, Leichtigkeit und gute Freundschaften. Was jedoch, wenn sich die Produkte einer Kategorie kaum voneinander unterscheiden? Zahnpastatuben zum Beispiel, die etliche Regalmeter füllen und doch alle mehr oder weniger dasselbe enthalten. Hier beeinflussen die Werbeexperten der einzelnen Hersteller die Wahrnehmung vor allem über angebliche Alleinstellungsmerkmale. So gibt es Zahnpasta mit Natriumbicarbonat und Wasserstoff-Superoxid-Zusatz, dann wiederum Listerin-Zahnpasta gegen Mundgeruch, natürliche Zahnpasta mit Calciumzusatz und jede Menge Schnickschnack, mit dem sich der Käufer identifizieren soll. Auch die Preisgestaltung spielt eine entscheidende Rolle, denn an dieser Stelle vergleichen die Kunden am meisten. So lässt sich ein Produkt durchaus etwas teurer verkaufen, wenn es in derselben Kategorie ein noch teures Produkt gibt, was die Preiserwartung verändert und das nur wenig billigere Produkt als relativ günstig erscheinen lässt. Wie weitere solcher unbewussten Entscheidungsfaktoren zur Beeinflussung genutzt werden, erfährst du im nächsten Blink. Blink Nummer 8. Schlüsselreize bieten Orientierung im Informationsdschungel. Es gibt Schätzungen, dass wir in einer Woche Medienkonsum so viele Informationen aufnehmen, wie ein Durchschnittsmensch vor 500 Jahren in seinem ganzen Leben. Diese Informationsflut bewältigen wir nur, indem wir die Reize filtern. Auch hier setzen Werbeexperten an. So ist es in den Geschäften der Jeansmarke Diesel gezielte Methode, die Kunden durch laute Technomusik und Videobildschirme mit Reizen zu überfluten. In diesem Umfeld kann dann der Verkäufer als jemand in Erscheinung treten, der dem Kunden beisteht und die wichtigen Informationen bündelt. Eine unserer Methoden, mit dieser Überflutung umzugehen, ist die Konzentration auf bestimmte Schlüsselreize. Paradebeispiel dafür ist die Farbe Rot, die Alarm oder Gefahr signalisiert. Ein weniger bekanntes Beispiel ist das unscheinbare Wörtchen »weil«, wie eine Harvard-Studie zeigt. In dem Versuch drängelte sich eine Person in eine längere Schlange vor einem Kopiergerät und bat darum, vorgelassen zu werden. Einmal sagte sie, Entschuldigung, ich habe 5 Seiten, würden Sie mich bitte vorlassen? Ein andermal sagte sie abgewandelt, würden Sie mich bitte vorlassen, weil ich es eilig habe? Bei der ersten Formulierung überließen 60% der anstehenden Personen den Kopierer, bei der zweiten waren es 94%. In einem dritten Anlauf sagte die Person, würden Sie mich bitte vorlassen, weil ich Kopien machen muss? Auch hierbei ließen 93% der Anstehenden den Vortritt. Es spielte also keine Rolle, einen triftigen Grund anzugeben. Entscheidend war lediglich das Schlüsselwort weil. Wundert sich da noch jemand über die inflationäre Verwendung von Wörtern wie neu, schnell, verbessert oder leicht? Blink Nummer 9. Das Wissen um die Manipulierbarkeit reicht nicht. Du musst es täglich anwenden. Wir kennen nun verschiedene Methoden der Beeinflussung und auch deren Folgen. Sind wir deswegen von Manipulation gefeit? Nein. Dies ist das Ergebnis einer letzten Studie, die wir in diesem Blinks bemühen. Zu Beginn der 2000er Jahre führte ein Team um den Sozialpsychologen Cerner von der Northern Illinois University das folgende Experiment durch. Den Testpersonen wurde eine Reihe von Werbeanzeigen vorgelegt, die mit der angeblichen Autorität von verschiedenen Prominenten warben. Eine Gruppe der Probanden hörte zuvor einen kurzen Vortrag über die Fragwürdigkeit solcher Werbung mit Pseudo-Autoritäten. Diese Gruppe bewertete die vorgelegten Anzeigen tatsächlich häufiger als manipulativ als die Gruppe, die den Vortrag nicht gehört hatte. Die entscheidende Frage jedoch, ob die Testpersonen das beworbene Produkt kaufen würden, beantworteten beide Gruppen gleich. Das Wissen um die Fragwürdigkeit der prominenten Masche hatte also keinen Einfluss auf die Entscheidung. Daraufhin wurden einige der Testpersonen, die den Vortrag bereits kannten, noch einmal direkt auf ihre Gutgläubigkeit angesprochen und auf die manipulative Strategie der Werbung hingewiesen. Erst in den nun folgenden Versuchen ließen sich diese Personen nicht mehr so leicht täuschen. Das pure Wissen um unsere Manipulierbarkeit reicht also nicht aus. Gegen unliebsame Beeinflussung können wir uns nur schützen, indem wir die Dinge ständig hinterfragen. Im Grunde geht es darum, sich die objektive Denkart eines Wissenschaftlers zu eigen zu machen. Das bedeutet nicht, alle Gefühlsaspekte aus der Entscheidungsfindung zu verbannen. Es geht um das Abwägen von Risiken, das Nachdenken über andere Handlungsmöglichkeiten und die Fähigkeit, sich seine Annahmen gegebenenfalls von der Realität widerlegen zu lassen. Erinnern wir uns an den Autokauf. Die Verkäufer wollen, dass man am Ende des erschöpfend langen Verkaufsgesprächs den Vertrag abschließt. Die richtige Frage liegt eigentlich gar nicht so fern. Was habe ich zu verlieren, wenn ich noch eine Nacht drüber schlafe? Das waren die Blinks zu Die große Verführung von Robert Levine. Die Kernaussage dieses Buches ist, auch wenn wir es nicht wahrhaben wollen, wir werden ständig gezielt beeinflusst. Zum Beispiel in der Werbung oder im Produktverkauf. Hierbei werden psychologische Gesetze ausgenutzt, um uns vom Kauf bestimmter Produkte zu überzeugen. Diese Gesetze zu kennen ist hilfreich, es reicht aber nicht. Wenn wir uns gegen ungewollte Beeinflussung verteidigen wollen, müssen wir ständig versuchen, kritisch und objektiv zu denken. Und wenn du dich fragst, was du jetzt konkret umsetzen kannst, hier mal ein Tipp. Bleib cool bei der nächsten größeren Anschaffung. Du schuldest dem Verkäufer nichts, keine schnelle Entscheidung und kein Entgegenkommen. Das Verknappen und Zusammenfassen ganzer Bücher ist nicht immer einfach. Mal ganz ehrlich, konntest du mit den Blinks etwas anfangen oder hat der eine oder andere Gedanke durch die Zusammenfassung gelitten? Schreib uns doch einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit die große Verführung im Betreff und hilf uns, besser zu werden.